Ich habe das immer total geliebt bei Sendung mit der Maus, wenn am Anfang diese Sprachen waren und man dann geraten hat und dann so, das war Dänisch zum Beispiel. Und das fand ich jetzt so toll, einfach mal diese Verschiedenheit der Sprachen zu hören. Und ja, da hat mich die Maus dazu inspiriert und gesagt, da machen wir doch mal den Anfang. Ich habe mir dann hinterher gedacht, wenn jemand diese Folien anschaut und dann die Maus sieht, wird er sich auch fragen, was hat das mit dem Agape-Gottesdienst zu tun? Ihr werdet es sehen. Ja, wir haben Sprache, wir haben weltweit über 7000 Sprachen, die gesprochen werden, ohne Dialekte. Und vor allem im Urlaub stößt man da sehr schnell an seine Grenzen. Und man muss auch gar nicht so weit reisen, wenn man zum Beispiel es zu tun hat mit Paradeiser, Kaffiol, Beuschel, Obigspritzt oder Blunzen. Da gibt's ein Sprichwort, das sagt, der Österreicher unterscheidet sich vom Deutschen nur durch die Sprache. Und ich finde es auch immer spannend, wenn ich am Gardasee bin, welche profunden Kenntnisse eine Bäckerei-Fachverkäuferin hat, wenn sie die Bestellungen entgegennimmt. Schrippen, Bämmen, Brötchen, Semmeln, Weckler. Und das ist alles halt eine Semmel. Und sie versteht das. Ich muss mich auch immer daran erinnern, ich war mal in England zum Schüleraustausch und da hat ein netter junger Mann bei mir angefragt, do you want to go out with me? Und ich habe so rausgeschaut und sagte, no, it's raining. Nein, es regnet. Und ich hatte nicht gewusst, dass das eine Partnerschaftsanfrage war. Also die Beziehung scheiterte unter anderem auch an den Sprachbarrieren. Ja, Sprache ist faszinierend. Überhaupt die Sprachfähigkeit des Menschen, die uns ja von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Nach der Maus kommt das Gehirn. Wir gehen also fließend über. Wir haben als Einzige im Gehirn die Schaltstellen dafür. Das Broca'sche Feld für die Sprachproduktion und das Wernicke'sche Zentrum für das Sprachverständnis. Und wir haben die Verbindungswege dazwischen, weil das eine ohne das andere würde auch nicht funktionieren. Das ist also genial gemacht. Und im Tierreich gibt es keine irgendwie mit der menschlichen Sprache vergleichbare Kommunikationssysteme. Es gibt zwar tolle Fähigkeiten unter den Tieren, also keine Ahnung, der Bienentanz oder die Delfine, die sich unter Wasser was zurufen können oder der Vogelgesang, aber das ist kein Vergleich zu unserer schier unbegrenzten Art der Artikulation und Sprache. Dagegen ist das, was die Tiere austauschen, extrem limitiert. Und auch Papageien können nicht wirklich sprechen. Sie können Sätze, die sie in der Dressur gelernt haben, nachsprechen, aber sie können keine eigenen Sätze bilden und schon gar nicht passend zur Situation. Es sei denn, man kennt noch die 3 Fragezeichen, wo der Papagei immer sehr passend reingeredet hat. Man immer dachte, er hat es verstanden, aber nein, er hat es nicht verstanden. Hingegen der Mensch, wenn er sehr klein ist, ist in der Lage, jede beliebige Sprache zu lernen, neue Sätze zu bilden, die er nie vorher gelernt hat, die er einfach zusammensetzt. Das fand ich eben spannend, dass tatsächlich Kleinkinder fähig sind, jede beliebige Sprache der Welt zu lernen und mithilfe der angeborenen Sprachfähigkeiten mit dem Sprachcode. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs über die Sprache und der führt uns aber direkt zum Bibeltext der heutigen Predigt, denn da geht's nicht nur, aber unter anderem auch um Sprache. Ich lese euch mal vor, 1. Mose, wir sind also ganz am Anfang in der Bibel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte die gleiche Sprache und die gleichen Wörter. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und wohnten dort. Da sprachen sie einer zum anderen, hey, also auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, hey, auf, bauen wir uns eine Stadt und noch einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und, hey, machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne gebaut hatten oder bauten. Darauf sprach der Herr, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Hey, auf, lasst uns hinabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Da zerstreute sie der Herr von dort aus über die ganze Erde. So hörten sie auf, die Stadt zu bauen. Darum gab mir ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Und von dort zerstreute der Herr sie über die ganze Erde. Was ist das für eine Geschichte? Das ist echt, das ist so eine krasse Geschichte. Und ich war komplett eigentlich geflasht von dieser Story. Und ich dachte, wie kann ich dir so erzählen, dass dieser Begeisterungsfunke, der mich gepackt hat, dass der überfliegt auf euch? Weil man könnte ja auch sagen, oh, Altes Testament, 1. Mose, Turmbau zu Babel, gibt's nicht irgendwie spannendere Dinge, über die man predigen kann? Haben wir nicht aktuellere Themen? Ja, natürlich haben wir die. Aber ihr werdet sehen, dass dieser Text so eine Tiefe hat und so eine Relevanz auch für unser Leben jetzt, dass ich glaube, man darf schon mal drüber predigen. Aber bevor wir ein bisschen in die Tiefe einsteigen, wollte ich noch was sagen zur Archäologie und zur Sprachforschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Texte lest, gerade auch im Alten Testament, ob euch das wichtig ist, ob das jetzt eine mystische Erzählung ist, die irgendwie einen gewissen Wahrheitsgehalt oder eine gewisse Tiefe hat, oder ob ihr es auch so lest, dass ihr sagt, könnte das tatsächlich so passiert sein? Also, was lese ich da, wenn ich das lese? Was für eine Art von Text? Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man die Aussagen, die man in der Bibel liest, irgendwie auch in Einklang bringen kann mit seinem Verstand und mit der Forschung. Archäologie. Die Geschichte spielt im heutigen Irak in Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation. Babylon wird erwähnt. Babylon hat ja tatsächlich existiert, 160 Kilometer von Bagdad entfernt. Das wurde schon für über 100 Jahren ausgegraben, die Stadt Babylon. Und die Ruinen sind zu besichtigen. Babylon war damals die größte Stadt der Welt. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in Berlin im Pergamon-Museum, was ja jetzt geschlossen ist für irgendwie 100 Jahre. Aber wenn man das Glück hatte, noch dort gewesen zu sein, dann habt ihr vielleicht dieses wunderbare Ishtar-Tor gesehen. Also da merkt man, die Babylonier, die konnten groß, ja, die konnten wirklich groß bauen und in die Höhe. Und in dem Text, den wir jetzt gelesen haben, da geht's um einen Turm, der bis in den Himmel ragt. Kann man jetzt sagen, es klingt schon so ein bisschen märchenhaft, es war immer ein Turm, der ragte in den Himmel. Aber tatsächlich gab es solche riesigen Türme, oder? Die hatten einen Namen Zikkurate. Die wurden damals wirklich gebaut und eine Ruine, eine Zikkurat-Ruine, kann man heute noch 150 Kilometer westlich von Basra im Irak besichtigen. Und das typische Baumaterial dieser Stufentürme bestand aus, der aufmerksame Leser hat es sich vielleicht noch gemerkt, aus Tonziegeln und Asphalt. Check. Fand ich gut, das so gesehen zu haben. Dann hat mich als Germanistin mit einem Semester Linguistik, also Sprachwissenschaft, auch interessiert, aha, da wird ja eine Aussage über Sprachen gemacht. Kann es sein, dass Sprachen tatsächlich so entstanden sind? Dass Gott Sprachen geschaffen hat? Fand ich spannend. Also es gibt in der Linguistik verschiedene Theorien, wie Sprache entstanden sein kann, aber letztlich bauen sie alle auf dem Prinzip auf, dass Sprache das Ergebnis einer Dynamik von unten nach oben ist. Also eine Entwicklung vom Einfachen, vom Primitiven zum Komplexen, zum Umfassenden. Und am Anfang, sagt die Linguistik, gab es so Laute, so Wau-Wau-Laute, da hat man Tiergeräusche nachgeahmt oder Aua-Laute aus Verletzungen heraus oder dass man Lebensmittel irgendwie versucht hat zu beschreiben. Also so hätte das angefangen und daraus hätte sich die Sprache entwickelt. Das heißt, je weiter wir zurückgehen in die Vergangenheit, desto simpler, desto einfacher müssten die Sprachen sein. Es ist aber so, dass die ältesten überlieferten Sprachen, wie zum Beispiel das Sumerische oder das Ägyptische, das sind die ältesten Sprachen, die man aufgezeichnet noch findet, die waren auf keinen Fall primitiv. Die waren sehr viel ausgeklügelter als unsere modernen Sprachen heute. Also unser Sprachwortschatz ist dagegen sehr begrenzt. Auch die eingeborenen Sprachen haben eine so extrem komplizierte und schwer zu entschlüsselnde Struktur, dass sie zum Beispiel von den US-Amerikanern für strategische Zwecke genutzt wurden. Im Zweiten Weltkrieg haben ja die Deutschen mit der Enigma-Maschine ihre Nachrichten verschlüsselt. Die Enigma-Maschine galt als nicht zu dekodieren, aber es wurde geschafft. Die USA hat es schlauer gemacht. Die haben Funker vom Stamm der Navajo-Indianer eingesetzt, die sogenannten Code-Talker. Und dieser Code konnte nicht entschlüsselt werden. Also warum erzähle ich das alles? Was hat das überhaupt mit der Predigt oder mit der Bibelstelle zu tun? Ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Linguistik oder sagen wir mal die Evolutionslehre, wo es ja immer sozusagen also von unten nach oben geht, eigentlich das ausgeklügelte System der menschlichen Sprache nicht wirklich beantworten kann. Also da heißt es, die Sprachfähigkeit verlief in unbekannten Zwischenschritten über Jahrtausende. Aber wie es ein hypothetischer Affenmensch geschafft haben soll, bis zum hochkomplexen Sumerischen zu kommen, ohne zu verhungern oder sonst irgendwie, ich weiß auch nicht, ist nicht geklärt. Evolutionssprung, Sprachexplosion, das sind so Begriffe. Kann man, muss man aber nicht glauben. Und was nämlich auch spannend ist, dass unsere Sprachstämme, die wir haben, dass die überhaupt keine Verwandtschaft haben untereinander. Die sind so unterschiedlich, dass die also kaum denkbar sich aus einer sozusagen Ursprache entwickelt haben können. So wie insgesamt, ja, also ich muss mal aufhören, weil sonst verliere ich mich da in diesen Details, aber unser Text, den wir jetzt hier gelesen haben, der sagt, dass Gott Sprachen geschaffen hat. Und ich muss sagen, das klingt jetzt für mich nicht absurd, sondern es klingt nachvollziehbar. Und ich finde, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, könnt ihr sagen, es ist vollkommen wurscht, der Text ist an sich cool, ist auch richtig, aber mich beruhigt es irgendwie, ich sage, okay, da ist was erkennbar, da ist nämlich Gott als Schöpfer der Sprachen erkennbar, so wie Gott überhaupt der Schöpfer der Sprache an sich ist. Wenn ich das lese und glaube, im ersten Mose ist der Mensch sprachbegabt geschaffen worden. Der konnte von Anfang an mit Adam und Eva geredet, die haben sich mit Gott unterhalten, die haben die Tiere benannt. Also Sprache ist eine Fähigkeit, die Gott geschaffen hat. So, jetzt endlich steigen wir dann doch mal in die Geschichte noch tiefer ein, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich habe es in drei Abschnitte gegliedert. Der Größenwahn des Menschen, zweitens von Gott zurechtgestutzt und drittens von Gott groß herausgebracht. Was passiert in dieser Geschichte? Es hat eigentlich eine Geschichte mit drei Wünschen, wie so die gute Fee. So, du hast drei Wünsche frei. Und so, die Babylonier haben drei Dinge und sagen immer so, auf. Also sie waren so voller Tatendrang, so hey, let's go, lass uns starten. Und zwar, lass uns Ziegel brennen. Was wollten sie? Sie wollten Stabilität. Sie haben Mörtel noch dazu gebaut. Sie wollten, dass das ganze Ding kompakt ist und hält. Etwas Dauerhaftes, etwas Permanentes für die Jahrzehnte, für die Jahrhunderte. Hey, haben sie gesagt, auf. Lass uns eine Stadt und einen Turm bauen. Sie wollten sich einen Mittelpunkt schaffen. Etwas Festes, da wo sie als Gemeinschaft zusammen sein können. Wo sie einen Ort haben, wo sie anbeten können, wen auch immer, im Zweifel nicht Gott, sondern andere Götter, wo sich alles dreht um dieses Zentrum dieses Turms. Und das ist ganz interessant, wenn man in der Schöpfungsgeschichte nachliest, hat Gott genau das nicht erlaubt. Er hat zu den Menschen gesagt, seid fruchtbar, mehret euch und zerstreut euch über die Erde. Also bevölkert die Erde, macht sie euch untertan und nicht settelt euch, und baut euch was Bleibendes und bleibt starr an eurem Platz. Aber der Mensch ist ja immer schlauer. Und der dritte Wunsch, ja, auf, lasst uns einen Namen machen. Der tiefe Wunsch nach Anerkennung, die handwerkliche Leistung, die man gelernt hat, zeigen, mit Brillanz glänzen. Und ich denke, da sind wir heutzutage auch nicht weit davon entfernt. Ja, auch wir suchen Stabilität, Ziegel, vorhersehbare Rahmenbedingungen für unser Leben. Wir suchen einen festen Mittelpunkt. Wir wollen uns einen guten Namen machen, dass die Leute sich möglichst an uns gut erinnern. Und ich frage, sind das schlechte Wünsche? Nein, das sind eigentlich gute Wünsche. Wo ist dann das Problem? Ja, warum ist diese Geschichte so gekippt? Warum hat Gott nicht gesagt, oh, ist das toll, macht weiter? Wir haben ja auch den Auftrag, unsere Fähigkeiten zu entwickeln und unsere Fähigkeiten einzusetzen. Und es ist ja auch wirklich erstaunlich, was der Mensch hervorbringt, ja, in Medizin, Technik, an Erkenntnis. Und kein Problem scheint so groß zu sein wie überhaupt. Es gibt ja gar keine Probleme, es gibt ja nur Lösungen. Das Handeln gerät aber leicht in eine Schieflage. Denn was ist die Motivation? Das heißt, dann wird unser Name berühmt sein, berühmt in der ganzen Welt. Aber hey, wir sollen im Namen des Herrn unterwegs sein und nicht in unserem eigenen Namen. Und Gott wird einfach zur Seite geschoben. Ich kann, also mache ich's auch. Auf ans Werk, wir werden dem Problem Herr. Und am Ende geht's doch nur um den Applaus und um die Anerkennung. Das heißt, es ist wirklich wichtig, die Motivation zu prüfen. Warum tue ich das, was ich tue? Es ist nicht an sich verkehrt, seine Begabungen einzubringen. Aber was steht dahinter? Auch das kennen wir, oder? Wir sind doch auch eigentlich im Grunde gerne solche Machertypen. Wir wollen was erschaffen. Und wir sind auch Skyscraper. Also wir wollen auch am Himmel kratzen. Wir wollen hoch hinaus. So ist der Mensch. So ist es, wenn wir hoch hinaus wollen und bauen. Wie geht's weiter in der Geschichte? Von Gott zurechtgestutzt. Gott sieht sich das an und dazu steigt er herab. Das ist so eine Ironie, das ist so witzig, ja. Da bemüht sich der Mensch und baut riesenhaft und Gott muss herabsteigen, um sich dieses menschliche Türmlein anzuschauen. Ich sehe es immer noch. So ist Gott im Verhältnis zu dem Turm. Und dann greift Gott ein. Und Gott zerstört nicht das Bauwerk, was eigentlich naheliegend wäre, so wie bei diesem Jenga-Spiel, dass er einfach unten was rauszieht und das Ding stürzt in sich zusammen, sondern er verwirrt die Sprache. Da würde jetzt mein Sohn vielleicht sagen, es ist ein krasser Move von Gott. Ein krasser Move. Warum verwirrt er die Sprache? Warum haut er nicht einfach das Bauwerk um? Natürlich wieder vergessen zu drücken, aber was macht Gott in der Geschichte? Die Menschen suchen Stabilität und Gott destabilisiert sie. Die Menschen suchen Gemeinschaft, eine feste Mitte und Gott zerstreut sie. Die Menschen wollen sich einen Namen machen. Und welcher Name bleibt übrig? Babel. Und Babel heißt übersetzt die Verwirrten. Es ist schon peinlich, wenn man in die Geschichte eingeht und wir heute nach tausenden von Jahren von den Menschen hören, ach, das sind die von Babel, das sind die Verwirrten. Das ist ein bisschen schief gelaufen, glaube ich, vom Ansatz her. Hat es nicht zu dem Ergebnis geführt, was sie gerne gehabt hätten. Warum handelt Gott so krass? Hat er sich vielleicht bedroht gefühlt? So nach dem Motto, oh Mann, ich muss jetzt sofort aktiv werden, denn sonst geht alles schief und die wachsen mir über den Kopf hinaus. Dann wäre Gott ja so ein angstbesessener, neidischer, aggressiver Gott, der es nicht erträgt, dass jemand neben ihm was erschafft. So ist aber Gott nicht. Und die Aussage des Textes, da geht es auch nicht um Gott, sondern da geht es um den Menschen. Der Mensch hat das Potenzial, wirklich Großes zu schaffen, aber leider auch die Tendenz, das ohne Gott zu versuchen. Und Gott hat einen Plan für die Menschen, einen Heilsplan. Aber dazu muss er erstmal klar Schiff machen. Also nicht, um sich seine Position zu sichern, sondern um den Menschen zu zeigen, so nicht. Ich habe einen anderen Weg. Denn es geht nicht ums Machen, sondern ums Beschenktwerden. Ein paar tausend Jahre später. Und wenn der Mensch alles meint, selbst zu tun, dann wird er das nie erfahren und erleben, dass Gott an dieser Stelle ist und sagt, ich habe es doch schon für euch vorbereitet. Es ist doch schon da. Du musst es doch nicht machen. Nimm es doch an. Ja, die Menschen, man kann sagen, ja, vom Ruhm eigentlich zur Lachnummer, was die Babylonier da angerichtet haben. Kennt ihr das? 5. September 2006, Spatenstich in Berlin, also apropos Lachnummer und Bau, sollte eigentlich, ich glaube, 2011 fertig sein und 9 Jahre später wurde er dann endlich fertig. Also es gibt mehrere so architektonische Lachnummern im Laufe der Geschichte. Der Turmbau zu Babel war vielleicht der erste, aber sicher nicht der letzte. Also Kapitel 11. Die Menschen stehen vor dem Trümmerhaufen ihres Lebens. Aber Kapitel 12, Gott beginnt seine Heilsgeschichte. Deswegen der Satz, das Ende der Turmbaugeschichte ist der Beginn von Gottes Heilsgeschichte. Also wir müssen mindestens noch 2 Verse weiterlesen. Von Gott groß herausgebracht. Denn es geht ja weiter nach der Geschichte. Und Gott schlägt ein neues Kapitel auf. Und da finde ich es jetzt spannend. Da fängt nämlich Gott in Kapitel 12 seine Heilsgeschichte mit einem einzigen Mann an, nämlich Abraham. Und den ersten Satz, den Gott zu Abraham sagt, ist, ich will dir einen Namen machen. So nämlich. So möchte Gott, dass wir uns einen Namen machen, nämlich indem er den Namen macht. Und so handelt Gott bis heute. Und wir haben jetzt diese wunderbare Predigtreihe über Gott, den Vater, gehört. Die letzten 3 Freitage könnt ihr gern nochmal nachhören. Da haben wir das gemerkt, wie Gott ist, wie liebevoll er ist, dass er mit seinen Kindern spricht, dass wir adoptiert sind und dass wir von ihm einen neuen Namen bekommen. Wir sind Christen. Ich muss es mir nicht selber nehmen. Aber vielleicht kennt ihr das so mit den Geschenken. Es ist manchmal schwierig zu warten. Also gibt es auch diese nette Geschichte mit diesen Kindern, mit der Versuchsreihe und der Kinderschokolade, die davor sitzen. Und dann sagen die, wenn du wartest, bekommst du noch eine zweite Kinderschokolade, so ein Ei. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann ist es, die Kinder warten. Manche können warten, manche nicht. Und bei meiner Mama war das also ganz oft so. So vor dem Geburtstag hat sie Andeutungen fallen lassen, was sie sich wünscht. Oder wir kannten sie halt auch, wir wussten, was sie sich wünscht. Dann haben wir das gekauft und wirklich einen Tag vorher hat sie sich genau diese gleiche Uhr gekauft. Dann hatte sie die am Angelenk, wo wir mit dem Geschenk kamen. Dann haben wir gesagt, hey Mama, wieso hast du dir bitte schön diese Uhr gekauft? Das gibt's doch nicht. Und sag ich, ja, ich wusste ja nicht, ob ich es wirklich krieg und so weiter. Und ja, manchmal, glaube ich, ist es wir und Gott sind manchmal auch so. Ich weiß ja nicht, ob ich es wirklich krieg und ach komm, mach ich es mir selber. Und dann steht Gott da mit seinen Geschenken und sagt, ey, ich hätte es für dich da schon da gehabt. Und ich muss immer an meine Mama denken bei der Geschichte mit den Geschenken. Und ja, nach der Geschichte in Babel hat Gott auch Geschenke. Wir sind zwar noch nicht an Weihnachten, aber vielleicht kleiner Spoiler, es kommt auch wieder dieses Jahr. Denn Gott wird den Himmel verlassen und er wird herabkommen und er wird seine Versprechen wahr machen. Denn das ist die eigentliche Wende in einer von Gott abgefallenen Welt. Es geht nicht um Gericht und um Zerstörung, dass Gott etwas kaputt macht, sondern es geht um Erlösung. Gott will den Trümmerhaufen in Ordnung bringen. Unsere Schuld, meine Trennung von Gott, meine Überheblichkeit, meine Selbstüberschätzung, mein übertriebener Perfektionismus, mein überhebliches Ego, alles will Gott richten, denn die Antwort liegt in Jesus Christus. Kann man das überhaupt lesen? Naja, ein bisschen klein die Schrift. Und Jesus ist für mich so ein Gegenbild zu dem, was wir bei dem Turmbau zu Babel erleben. Wir Menschen, wir bauen in Richtung Himmel, aber Jesus kommt zu uns herab. Wir wollen Stabilität, aber Jesus verlässt die Stabilität des Himmels, seinen sicheren Rahmen, sein Zuhause, um zu uns zu kommen, zu uns runterzukommen. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft, nach einer Stätte, wo wir irgendwo sein können, wo wir ein Zentrum haben. Und Jesus ergibt diese Gemeinschaft auf, die er mit seinem Vater hatte, bis zur endgültigen Trennung, bis er diesen Satz am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also dieser Satz, den finde ich so berührend, immer wieder, wenn ich den lese, dass Jesus sagt, warum hast du mich verlassen? Und er ist einfach, hat sich gelöst von diesem Zuhause, was er hatte. Ja, wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen groß sein, aber Jesus macht sich klein. Er lässt sich verspotten, seinen Namen verspotten, bis dahin, dass über seinem Kreuz steht, als Witz gedacht, als Witz, der König der Juden. Vom Ruhm zur Lachnummer. Jesus, vom Ruhm zur Lachnummer. Wir erinnern uns auch beim Turmbau zu Babel, vom Ruhm zur Lachnummer. Jesus hat es auf sich genommen. Und warum? aus Liebe. Jesus macht sich klein, um mich groß herauszubringen. Das ist unvorstellbar, dass ich einen neuen Namen bekomme, dass er mich auf die Beine stellt. Ich weiß, ich habe das früher auch gerne und lang ohne Gott versucht, mir einen Namen zu machen und cool zu sein und anzukommen und nicht anzuecken auf der anderen Seite. Und bis ich irgendwann ja Jesus begegnet bin in meinem Leben und gemerkt habe, wow, er macht es, ja, er stellt mich auf die Beine und er gibt auf mich Acht. Ich muss nicht für mich selber kämpfen. Das ist der große Heilsplan Gottes. Und schließlich dann, damit ende ich dann auch mit diesem großen, sage ich immer, Big Picture. Diese Reihe hatten wir ja schon mal. Es ist wirklich so. Du fängst irgendwo an, im Alten Testament zu lesen und du landest bei Jesus und du landest bei dieser ganzen Erlösungsgeschichte, weil es einfach nicht anders geht, ja, weil Gott im 1. Mose 11 ja schon musste, wo er in der Offenbarung am Schluss rauskommt. Also deswegen, es macht so Spaß, das zu lesen und zu versuchen, da diesen Kontext zu verstehen. Und deswegen jetzt noch ganz kurz, es geht ja dann weiter, Pfingsten, das ist ja der Gegenentwurf zur Turmbaugeschichte. Von der Sprachverwirrung zum Sprachwunder. An Pfingsten, wir erinnern uns, hat Gott den Heiligen Geist geschickt auf die Apostel herab und es geschah ein Sprachwunder. Und es war so, dass alle Menschen, die in Jerusalem zusammengekommen waren, plötzlich die Apostel in ihrer Sprache haben reden hören. Also ein Hörwunder vielleicht, ein Sprachwunder. Und das finde ich jetzt wirklich die Gegengeschichte zu Babel. Da, wo die Menschen sich selbst eine Einheit schaffen wollten, hat Gott diese Einheit zerstört durch die verschiedenen Sprachen. Und im Heiligen Geist verbindet er wieder und bringt diese Einheit zustande. Weil, das heißt nämlich in der Apostelgeschichte 2, Vers 11, sie hörten die Apostel die großen Taten Gottes in ihrer Sprache reden. Also was haben die Apostel gemacht? Sie haben die großen Taten Gottes erzählt. Sie haben den Namen Gottes groß gemacht. Und es entsteht Einheit. Ich fand das Wahnsinn, das, was der Heilige Geist da bewirkt. Und auf dieser Einheit liegt Segen. Nicht auf dieser selbstgebauten Einheit, so wir verbinden uns, wir schaffen uns einen Turm, wo wir anbeten. Nein, sondern Gott schenkt diese Einheit, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dann kommt Gott hinunter, nicht um zu zerteilen, sondern um zu verbinden und Einheit zu schenken. Dass man einmütig mit einem Mund Gott lobt. Was für eine Perspektive, die Gott da eröffnet. Das will er. Das kann man vielleicht verstehen, warum er so ein bisschen ja irritiert war vom Turmbau zu Babel. Weil er gesagt hat, Leute, das ist ja nur ein Abklatsch von dem, was ich euch zur Verfügung stelle. Greift doch nicht vor, sondern macht doch das, was ich euch sage. Verteilt euch auf der Erde und schaut einfach mal, ob da nicht der Segen drauf liegt. Und ob da nicht ja eine Vollmacht kommt. Ich denke, wir sind keine Macher, aber wir haben Vollmacht vom Heiligen Geist bekommen. Das ist was ganz anderes, als es selbst zu versuchen. Also vielleicht merkt ihr, dass mich die Geschichte vom Turmbau zu Babel doch so ein kleines bisschen begeistert hat, bis dahin, dass ich sage, so, ich ende ja in Pfingsten und letztlich vielleicht sogar in der Offenbarung, wenn man sagt, dass alle am Schluss vor dem Thron Gottes stehen und Gott loben und preisen. Ich nehme an, das wird Gott dann auch verstehen, ja. Das wird eine unglaubliche Einheit sein. Und ich finde, dass uns diese Bibelstelle auch so viel Wahrheit entgegenhält. Und deswegen finde ich, hat sie Relevanz. Und sie ist aktuell für uns. Und ich kann wirklich für mich überlegen, ja, wo mache ich mir einen Namen? Wo geht's denn eigentlich nicht um Gott? Und das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, als Agape-Gemeinschaft auch immer wieder stellen können. Geht's uns um Erfolg? Geht es uns darum, dass unser Name Agape einen guten Klang hat in München? Oder wollen wir den Namen von Jesus groß machen? Wollen wir Gottes Namen groß machen? Was ist meine ehrliche Motivation, Dinge zu tun? Ja? Warum sitze ich stundenlang an Folien und verschiebe die so, dass man das Kreuz noch sieht, aber trotzdem leicht abgefadet drüber das Bild zu sehen ist? Mache ich das einfach, weil ich hinterher hören will, boah, hast du eine coole Folie gemacht? Oder habe ich hoffentlich die Motivation, dass ich sage, ich möchte Ich möchte was darbieten, was irgendwie der Ehre Gottes dient. Und das, glaube ich, müssen wir uns oft fragen. Was ist die Motivation? Warum stehe ich da, wo ich stehe? Warum mache ich das, was ich mache? Will ich die Anerkennung oder will ich Gott die Ehre geben mit dem, was ich mache? Ja, Jesus bringt mich groß raus. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mich adoptiert. Er hat mich zu seiner Familie hinzugefügt. Und Jesus ist unser Mittelpunkt. Jesus kennt meinen Namen. Jesus kennt meinen Namen. Er kennt ihn. Und wer mit Jesus unterwegs ist, dessen Name wird nie, nie, nie in Vergessenheit geraten. Wir müssen uns keine Sorgen wegen unserem Namen machen. Wer mit Jesus unterwegs ist, dessen Name wird nie in Vergessenheit geraten. Fazit: Wir brauchen keinen Turm, wir brauchen das Kreuz. Amen.